Es ist schön, wieder bei euch zu sein, nach fast einem Jahr. Ich war letztes Jahr im November, ich glaube am 26. oder 27. November, sowas. Und es ist schön, wieder zu sein. Manche von euch kenne ich, manche nicht, aber Gott kennt uns. Und Gott hat mir was auf dem Herzen gelegt. Und ihr habt ja auch gesehen, den Titel meiner Predigt ist das höchste Ziel des Christens. Und weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben, es geht sehr viel darum heutzutage, was wir tun, was für eine Leistung wir bringen. Also ist egal, Charakter ist egal, auch in der Politik, in der Welt, oft auch in Gemeinden. Es geht auch darum, ob du ein Instrument spielen kannst oder ob du gut reden kannst, ob du singen kannst, ob du andere Dienste gut machen kannst. Und oft ist der Charakter nicht mehr so wichtig. Und ich glaube, diese Botschaft von heute ist dringender als je zuvor, wichtiger als je zuvor. Und wenn ich euch mal fragen, ich würde euch gerne mal fragen, was glaubt ihr, was ist das höchste Ziel oder das höchste Bestimmung eines Christen? Ihr könnt mir antworten. Beziehung zu Gott, ist gut. Nachfolge? Liebe. Die Liebe, genau.
Licht zu sein, damit das Evangelium durch uns andere Menschen
erreicht. Gut, ist auch gut. Amen.
Sein Sohn gleich
werden. Amen. Also er hat den Punkt gesetzt. Alles ist gut, was ihr gesagt habt. Alles führt dahin. Und lasst uns die Antwort. Und die Antwort finden wir in Römer 8. Wir fangen mit Vers 28 und dann gehen wir zum Vers 29. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alle kennen diesen Vers, oder? Die Christen, wenn es uns schlecht geht, wenn wir durch Leid gehen, wenn wir Probleme haben bei der Arbeit, wenn wir Probleme haben in der Ehe, wenn wir Probleme haben, wenn wir verschiedene Arten von Problemen, finanzielle Probleme haben, dann zitieren wir diese Verheißung. Dann halten wir uns fest an dieser Verheißung. Und es ist gut. Es ist wichtig, dass wir das uns halten. Aber oft vergessen wir den Kontext. Und diesen Kontext ist auch in dem Vers danach. Und das ist das Vers, über den ich heute predigen will. Und was der Bruder auch gesagt hat. Denn die er zuvor ersehnt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestellt zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Vers 28, ohne diesen Kontext von 29, verstehen wir nur die Hälfte. Alles, was in unserem Leben passiert, gut und schlecht, alle Dinge, haben einen Ziel, uns dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestellt zu werden, dass wir wie Jesus werden. Und das ist auch alles, was ihr gesagt habt. Es soll dahin führen, weil es oft zum Beispiel andere Ziele wie Beruf oder Berufung, Rollen wie Mutter oder Vater zu sein, Pastor oder Evangelist, Lobpreisleiter oder Hauskreisleiter, Diakon oder Sozialarbeiter, Arme oder Kranken zu helfen, Menschen für Jesus zu gewinnen und so weiter, sind nur ein Mittel zum Zweck. Nur ein Mittel zum Zweck. Das ultimative Ziel, das größte Ziel, das höchste Ziel ist, werden wir Christus. Und wenn Jesus' Charakter oder sein Wesen unser Ziel ist, dann müssen wir uns sein Leben anschauen, oder? Wir müssen wirklich von ihm lernen. Und Hebräer 12, in Vers 1 und 2 sagt uns, und lass uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, die vor uns liegt, indem wir hinausschauen auf Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Also Jesus, auf ihn muss ich hinaufschauen. Also die ganzen Charaktere von der Bibel, fangen wir mit Abraham, der Vater des Glaubens, Noah, David und so weiter, die ganzen Charaktere, die wir in der Bibel finden, im Alten und Neuen Testament, die sind eine Wolke vom Zeugen. Und wir dürfen von denen lernen. Aber unser Vorbild ist nicht Abraham, unser Vorbild ist nicht David. Unser Vorbild ist auch nicht Paulus. Ich meine, wir können Paulus nachfolgen. Aber Paulus sagte, ihr könnt mir nachfolgen, weil ich folge Jesus. Jesus ist unser Vorbild. Und hier habe ich ein kleines Bild von unserer kleinen Tochter, die Shaina. Und sie trägt die Schuhe von Priscilla. Und es ist so, sie ist die Erstgeborene und sie ist die Jüngste. Und so sehen wir auch, wir haben gesehen in diesem Vers, was Jesus der Erstgeborene ist und den vielen Brüdern. Und wir müssen Jesus in seine Schuhe laufen. Wir müssen ihm wirklich ihm ähnlicher werden. Wir müssen ihm ähnlicher werden. Oder mehr als Paulus sagte in Galater 2,20, er sagte, ich lebe, aber nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, was ich jetzt lebe, lebe ich für ihn, für seine Herrlichkeit. Und wichtig noch, bevor wir noch starten und ein paar Sachen angucken, wir dürfen wissen, wir können das nicht aus unserer Kraft tun. Also ich kann nicht wie Jesus werden aus meiner eigenen Kraft. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Und hier ist wichtig, wirklich zu betonen, die Rolle des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes wurde uns gegeben. Er wurde uns gegeben, dass wir wirklich in diesem Prozess Jesus ähnlicher werden. Er ist derjenige, der Parakletos heißt er in Griechisch, der Anwalt. Er ist ein Tröster, ein Mittler zwischen uns und Gott, ein Vertreter oder ein Fürbitter. Ein Personal Trainer, wenn ihr das vielleicht den Begriff eher näher zu dir ist. Und er bereitet seine Braut. Der Heilige Geist, Jesus sagte, es ist gut, dass ich gehe, weil der Heilige Geist wird kommen und er wird nicht nur mit euch sein, er wird in euch sein. Wäre Jesus noch hier auf der Erde geblieben, er hätte nur in einer Zeit in einem Ort sein können. Aber der Heilige Geist, der kann überall hier auf dieser Welt präsent sein. Und nicht nur überall auf dieser Welt, er kann in meinem Leben präsent sein. Gegenwärtig. Und er kann mir helfen in diesem Prozess. Er bringt diesen Frucht, das wir in Galater 5 lesen, der Frucht des Geistes. Und durch diese Frucht verwandle ich mich, wie er gesagt hat, Liebe und alles, all diese Eigenschaften, diese Frucht des Geistes, verwandle ich mehr. Ich werde verwandelt mehr und mehr in dem Ebenbild Christus. Okay, lass uns weitergehen. Jesus wurde wiedergeboren. Er wurde wiedergeboren. Deswegen müssen wir auch von neu geboren werden. Das erste wichtige Merkmal. Jesus ist wiedergeboren hier auf dieser Erde. Er hat eine menschliche Natur genommen. Er hat einen Körper wie meine und deine. Er hat keine andere Natur, er hatte nicht nur irgendwas Ähnliches wie uns. Er hat wirklich einen Körper wie ich. Er war müde, er hat auch Schweiß gehabt, er hat auch vielleicht Krankheit erlebt in seinem Leben. Versucht wurde er auf jeden Fall, das wissen wir. Er wurde wiedergeboren, aber wir müssen auch von neu geboren werden, um wirklich Jesus ähnlicher zu werden. Athanasius von Alexandria, Luther und auch der Apostel Petrus sagten, der Sohn Gottes ist Mensch geworden. Und Petrus sagte das in 2. Petrus 1,4, damit wir göttlich werden, damit wir teilhaben an seiner göttlichen Natur. Das nennen die Kirchenväter, haben das Theosis genannt oder Vergöttlichung des Menschen. Das klingt so, oh ey, bleib mir weg, also das ist nicht irgendwas. Nein, wenn wir wirklich von neu geboren werden, sagt uns die Bibel, dass wir nicht irgendwie es ist etwas Übernatürliches. Jesus sagte zum Beispiel zum Nikodemus, dass ohne diese Neugeburt in Johannes 3, es nicht möglich wäre, in das Reich Gottes hineinzukommen und ihr könnt nicht mal sehen, das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist ja nicht sichtbar für die Menschen. Jesus sagte, wo ist das Reich Gottes, wurde er gefragt. Er sagte, es ist mitten unter euch, es ist in eurem Herzen. Du kannst es nur sehen, wenn du wirklich diese Neugeburt erlebt hast. Wenn diese Neugeburt nicht erlebt hast, du kannst es nicht sehen. Das ist für dich christliche Glaube nur eine Religion. Da sagte, erklärt zu Nikodemus Jesus, wie passiert das? Wie passiert das, sagte Nikodemus. Nikodemus war ein Pharisäer, ein Gelehrter, er kannte den Tora, er kannte wirklich die Schriften. Und er sagte, du, der Gelehrte Israel, weiß nicht, wie das ist. Und Jesus erklärt ihm, er sagt, aus dem Wasser und Geist. Wasser und Geist stehen hier als Symbole für das Wort. 1. Petrus 1, 23 finden wir das, in Jakobus 1, 18, ihr könnt lesen, wir können jetzt nicht durch all diese Verse durchgehen. Und nicht nur durch das Wort, durch das Geist Gottes in Titus 3, 5, Johannes 20, 22. Diese Neugeburt passiert durch das Wort Gottes. Also der Heilige Geist macht diese Neugeburt. Wir wissen auch, dass bei Jesus, als Maria diese Nachricht bekam, sagte, und das hat der Heilige Geist gemacht. Auch Jesus, Inkarnation, Fleischwerdung, wurde von dem Heiligen Geist gemacht. Und auch bei uns, diese Neugeburt, das macht der Geist Gottes. Aber er nutzt das Wort Gottes dafür. Deswegen sagt eurem Pastor zu mir, es ist ein Kampf oft, wenn wir predigen, weil das Wort Gottes Leben bringt. Das Wort Gottes kann Menschen von neu gebären. Und deswegen will der Teufel nicht, dass das Wort Gottes so verkündigtes Wissen ist. Es ist okay, wenn er so ein bisschen was von Wort erzählt und meine Meinung und so weiter und so fort. Nein, das Gott Wortes hat Macht in sich selber, um wirklich Menschen von neu zu gebären. Und durch das Geist Gottes nutzt das. Und ich sage auch oft, der Neugeburt ist die Tür, durch die wir gehen müssen, um überhaupt auf diesem Weg zu gehen, auf diesem Weg wie Jesus zu werden. Wenn ich das nicht erlebt habe, dann kann ich noch nicht anfangen, wie Jesus zu werden, wenn ich diese göttliche Natur nicht habe. Paul Washer, ich weiß nicht, ob das ein Begriff für euch ist, ein sehr bekannter Baptistenpastor aus dem Staaten, aus USA. Und der sagte so, wie können wir prüfen, ob wir neugeboren sind oder ob wir durch die enge Pforte hineingegangen sind. Und er sagt selber, wenn du anfängst zu laufen auf diesem engen Weg, wenn dein Leben angefangen hat, sich zu verändern, dann weißt du, ich habe diese Neugeburt erlebt. Und er ist sehr, sehr darauf bedacht, er predigt sehr dafür. Er sagt, weißt du, diese Sündnersprayer, die Gebete, die Menschen oft irgendwie einem nachsagen, das in Amerika sehr, sehr stark irgendwie verbreitet, bete mir nach und du jetzt bist du ein Kind Gottes. Und er sagte, das kann nicht passieren. Er erzählt von erster Hand, weil seine Frau ist erst 10 Jahre danach neu geboren. Sie waren beide Missionare in Peru und sie hat wirklich die Neugeburt später erlebt. Und das ist das, wo wirklich wir müssen von neu geboren werden. Und wenn wir nicht von Gott geboren oder wie in Johannes 1, 12 und 13 sagt, oder gezeugt, im Griechischen der Begriff dort ist gezeugt, dann hat man überhaupt keine Voraussetzung, das höchste Ziel zu erreichen. Richard Wurmbrand, ich weiß nicht, ob Richard Wurmbrand für euch ein Begriff ist, das war ein jüdischen, deutschen, rumänischen Pastor, lutherischen Pastor, der hat in Rumänien, 14 Jahre war er in rumänischen Gefängnis, der hat diese Mission oder diese Organisation im Leben berufen, Voice of the Martyrs, die Stimme der Martyrer. Und er war sehr, sehr stark engagiert in den kommunistischen Ländern und heutzutage ist die Mission sehr stark in den islamischen Ländern präsent und hilft den verfolgten Christen. Er sagte so, Gott ist nicht nur unser Schöpfer, er ist auch unser Erzeuger. Für die Menschen, die nicht von neu geboren sind, Gott ist nur ein Schöpfer. Aber für die Christen, Gott ist auch ihrem Vater, die Erzeuger. Er hat sie von neu geboren. Siegfried und Roy, ihr kennt sie, ne? Also ich glaube, die ältere Generation kennt sie. Die waren genannt die Magier des Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts. Sie haben 30 Jahre Shows in Las Vegas gemacht. Aber am 3.10.2003, der Roy, das ist Roy, wurde auf die Bühne von einem seinem weißen Tiger angegriffen, so richtig gepackt am Hals und am Kopf und er wurde von der Bühne gezerrt, bis wirklich die ganzen Security reinkamen und ihn befreit hat. 30 Jahre lang kein Unfall. Und seitdem war sein Leben vorbei, was die Bühne angeht. Sie haben keine Shows mehr gemacht. Er hatte Depressionen, er ist halb gelähmt. Er war eine Zeit lang im Rollstuhl und bis jetzt hat er sich nicht richtig rehabilitiert. Und was will ich damit sagen? Warum zeige ich euch das? Also die haben wirklich mit diesem weißen Tiger, also es gibt viele Fotos im Internet, könnt ihr euch angucken, richtig, so als wie die mit besten Freunden zusammengelebt, so, so Fotos gemacht und so weiter. Aber diese gezähmten Tiger, die waren immer noch nur Tiger, die waren immer noch wildes Tier. Meine Frage ist, und ich nehme nicht an, dass hier, also ich gehe in Gemeinden und ich arbeite in einer Bibelschule und ich nehme nicht immer an, dass alle Menschen von neu geboren sind. Ich nenne es so, ein Mensch, der wirklich nicht von neu geboren ist, der wirklich in einer christlichen Familie aufgewachsen ist, der die Bibel kennt, der vielleicht weiß, wie die Lieder gehen und er hat eine die technische Sprache, aber er ist nicht von neu geboren, nenne ich ihm einen gezähmten Heiden. Meine Frage ist, bist du ein gezähmten Heide oder bist du wirklich ein Christ? Weil wenn du ein gezähmten Heiden bist, ein gezähmten Heide bleibt immer noch ein Heide. Es wurde gesagt, er hat es einfach nur mit dem Mikro irgendwie ein bisschen geschlagen, der Tiger ist auf ihm losgegangen. Oft, wenn du wirklich diese neue Natur nicht hast, einfach mal diese alte Natur kommt zum Vorschein. Und nicht nur das, du kannst nie wie Jesus werden. Ein Vogel kann auch nicht sagen zu mir, hey, Viorel, komm, flieg mir nach. Warum? Ich habe die Natur nicht. Jesus sagte zu seinen Jüngern, folgt mir nach. Das heißt, es ist möglich, wenn man diese Natur hat, Jesus nachzufolgen. Aber nur, wenn man diese Natur hat. Und das wollte ich betonen. Natürlich, wir sind in einer christlichen Gemeinde. Wir nehmen immer an, aber ich nehme es nicht immer an, Geschwister und Freunde alle, die hier in dieser Versammlung seid. Und deswegen wünsche ich mir, dass hier alle neugeboren sind. Aber wenn nicht, dann musst du von neu geboren werden, um wirklich Jesus ähnlicher zu werden. Also das Zweite, Jesus, wir haben gesagt, Jesus wurde wiedergeboren. Jesus Christus, und das lesen wir in Johannes 14, 31. Johannes 14, 31 sagt uns etwas über Jesus. Und viele Menschen wissen nicht, warum Jesus alles tat. Warum hat Jesus alles getan? Und das lesen wir hier in 31 so. Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es dem Vater geboten hat, damit die Welt erkennt. Jesus liebte den Vater und tat alles, was er tat, aus Liebe zum Vater. Versteht ihr? Jesus tat alles, was er tat, aus Liebe zum Vater. Wir sagen auch aus Liebe zu uns, natürlich, auch aus Liebe zu uns. Aber in erster Linie, er tat alles, was er tat, aus Liebe zum Vater. Und wir müssen auch Gott lieben und alles aus Liebe tun. Jesus war abhängig von Gott in jeder Hinsicht. Wir schauen uns die Evangelien und er sagte in seinen Worten, seinen Taten und seine Werke. Er sagte oft, das sind nicht meine Worte, das sind meines Vaters Worte. Das sind nicht meine Werke, das sind seine Werke. Ich tue nicht, was ich will, ich tue, was mein Vater will. Nicht meine Wille, Vater, sondern deinem Wille. Und Jesus' Autobiografie lesen wir in Johannes 6, 38. Er sagte so, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinem Wille tue, sondern die Wille dessen, der mich gesandt hat. Ich bin herabgekommen, um die Wille dessen zu tun, der mich gesandt hat. Die Wille des Vaters, das war seine Autobiografie. Und jetzt sagt er, okay, Liebe, aber wir müssen wirklich die Liebe Gottes erkennen. Oft viele Christen wissen nicht, wie sehr Gott sie liebt. Und ich habe auch letztes Jahr wirklich das ein bisschen erwähnt, wie sehr uns Gott liebt. Er sagte in Johannes 3, 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So sehr. Er gab seinen Sohn. Ich habe einen Sohn, den würde ich nicht geben für jemanden, nicht mal für eine Person. Er gab das für uns. Und das zeigt einfach uns seine Liebe. Oder zum Beispiel Johannes 15, 9. Der sagte so, Jesus, wo er diesem Beispiel gab mit dem Wein und mit dem Reben, sagte, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Versteht ihr, Geschwister und Freunde? Wie Jesus liebt uns, wie er vom Vater geliebt wurde, mit demselben Liebe. Wirklich, man muss erkennen, wie sehr Gott oder Jesus uns liebt. Mit demselben Liebe, die er vom Vater geliebt wurde. Und wie, wie viel liebt uns Gott, der Vater? Das ist auch wichtig zu wissen, wirklich um zu verstehen, wie groß Gottes Liebe für uns ist. Und das finden wir in Johannes 17, 23. Er sagte Jesus in seinem höhenpriesterlichen Gebet, sagte, ich in ihnen und du in mir, so sollen sie vollendet sein in die Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und jetzt kommt und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Habt ihr das gehört? Habt ihr es verstanden, begriffen? Jesus oder Gott der Vater liebt seine Kinder mit gleichermaßen, wie er Jesus liebt. Es ist wie ich habe 4 Kinder. Ich liebe nicht den anderen mehr als die anderen und so sollen wir auch alle tun. Ich bin ja imperfekt, aber Gott, der ein perfekter Gott ist, wenn er das sagt, dass er Jesus liebt und wenn Jesus sagt, dass der Vater mich liebt, wie er Jesus liebt, dann stimmt das. Gott lügt nicht. Die Bibel sagt, Gott kann nicht lügen. Versteht ihr die Liebe Gottes? Wir müssen das wirklich in uns hineinlassen, diesen Wort. Er liebt uns mit demselben Liebe, wie Jesus geliebt hat. Wir haben gesehen in Vers 29, Römer 8, dass der ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Nach seiner Auferstehung sagte Jesus zu Maria, geh und sag meinen Brüdern, dass ich noch nicht hineingegangen bin zu meinem Vater. Das ist das erste Mal, wo Jesus Brüder nennt. Bis dahin hat er sie Freunde, meine Schafe und so weiter genannt. Aber nach der Auferstehung war es möglich, sie Brüder zu nennen. Er ist unsere älteste Brüder und Gott, der Vater, will, dass wir ihm ähnlicher werden. Alles, was wir tun müssen, sollen wir tun aus Liebe zu ihm, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat uns seine Liebe gezeigt und das finden wir auch in Römer 8, 23. Da sagt nochmal irgendwas über die Liebe des Vaters. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns nicht mit ihm alles schenken? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Er hat es für mich gegeben, für dich gegeben. Also wir müssen wirklich lernen, in diese Abhängigkeit zu bleiben. Ich habe hier eine Schwester, hat mir was mitgebracht und ich wollte euch zeigen. Das ist so Vertrauen und Reden. Und das ist, in Johannes 15 finden wir wirklich diese Gleichnis. Und Jesus sagte in Johannes 15 so, wenn ihr in mir bleibt, oder wenn ihr das tut, was ich euch sage, dann bleibt ihr meine Liebe. Versteht ihr? Es ist nicht nur so, dass wir jetzt neugeboren sind, dass wir in Gottes Kinder geworden sind. Aber wir können nicht aus uns heraus irgendwie was tun, so wie die Einführung heute war. Wir sind eine Schallplatte, wir sind gut, wir sind nicht verkratzt. Gott hat uns gereinigt durch sein Blut und so. Wir sind geheiligt worden. Aber wir brauchen diese Verbindung zu Jesus. Und Johannes 15 gibt es zwei Kategorien von Menschen. Ihr könnt es zu Hause lesen, wir haben nicht viel Zeit hineinzugehen. Er spricht von der ersten Kategorie. Die erste Kategorie sind die, die in Jesus sind und kein Frucht bringen. Er sagt, der Vater, es gibt 3 Kategorien, aber die erste Kategorie ist die Frucht bringen und dann tut Gott sie reinigen und er schneidet so ein bisschen, dass sie mehr Frucht bringen. Die zweite Kategorie sind die, die keine Frucht bringen. Die Reben, die keine Frucht bringen und die Gott schneidet und die trocknen aus und sie werden im Feuer geworfen. Und es gibt dann die dritte Kategorie. Die dritte Kategorie ist die nicht in Jesus bleiben. Die Reben, die nicht in Jesus bleiben, die gehen raus aus Jesus, aus dieser Beziehung zu Jesus, aus dieser Einheit zu Jesus. Und die sagen, die werden auch enden, wie die Kategorie, die wirklich von Gott, der Vater, geschnitten wurde. Versteht ihr? Also wir müssen wirklich in dieser Abhängigkeit von Jesus leben. Also diese Reben, die jetzt geschnitten wurde, die hat jetzt Frucht gebracht, aber nächstes Jahr wird sie keine Frucht mehr bringen, weil sie abgeschnitten wurde. Wir müssen, die Bibel stresst diese Einheit. Es gibt im Neuen Testament mehr als 300 Stellen, die von der Einheit mit Jesus sprechen. Ich in Jesus, Jesus in mir, in Jesus bleiben und so weiter. Es gibt so viele Verse, über 300. Das heißt, es ist wichtig. wenn es über 300 Verse gibt. Und deswegen müssen wir wirklich im Jesus bleiben. Okay, Eigenschaft oder wie das uns helfen kann. Christus hat uns die Menschen geliebt, dass es ein Leben für uns und sie gab. Wir müssen auch die anderen so lieben. Das hat, glaube ich, eine Schwester gesagt und genau. Ja, die Liebe, ja, genau. 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 Aber das ist wichtig, dass wir von Jesus lernen. Er hat die Menschen so geliebt. Und wir sind auch aufgefordert, unseren Nachbar so zu lieben. Und mit dem Nachbar werden die Mitmenschen genannt oft. Also es gibt oft so Missverständnisse in den christlichen Kreisen. Und mit dem Nachbar gab Jesus diese barmherzige Samariter. Er sprach dort von zwei verschiedenen Völkern. Er sprach dort nicht unbedingt deine Brüder, deine Schwester. Und damit werden die Mitmenschen genannt. Und die barmherzige Samariter könnten wir zum Beispiel in dem Kontext nähen und einfach deine Nachbarn, die Jesus nicht kennen. Wir sollen sie so lieben, wie Jesus sie geliebt hat. Dass wir wirklich bereit sind, an sie zu denken, so wie wir an uns denken. Also es werden auch Menschen wirklich aus deiner Familie, die Jesus nicht kennen. Oder Menschen wie Flüchtlinge jetzt oder andere Menschen, dass wir wirklich diese Liebe haben, wie Jesus hatte. Aber wir sind aufgefordert, und das ist wichtig, weil viele verstehen das nicht in christlichen Kreisen, unsere Geschwister zu lieben, mehr als wir unsere Nachbarn lieben. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr kennt, es gibt das goldene Vers in der Bibel. Wer kennt das? Ja. Genau, das ist auch eine. Aber das goldene Vers in der Bibel ist, was ich zitiert oder paraphrasiert habe, Johannes 3,16. Aber jetzt will ich euch das silberne Vers in der Bibel geben. So nenne ich das. Das ist 1. Johannes 3,16. Und das lesen wir. Das lesen wir zusammen. Und lass uns zusammen lesen, weil das ist wichtig. Weil viele kennen dieses silberne Vers. Alle zitieren nur das goldene Vers. Aber das ist mehr für uns. Das goldene Vers ist mehr, was Gott für uns tut, und das silberne Vers ist, was wir mehr tun müssen. Also was wir tun müssen. Und zwar: Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder oder Geschwister das Leben hinzugeben. Also das ist mir wichtig, weil ich habe auch namenhafte Christen hier in Deutschland, die wirklich solche Verse und andere nutzen in dem Kontext, die Nachbarn zu helfen oder die Flüchtlinge zu helfen und so weiter. Also Gott macht einen Unterschied, so wie wir auch in unserer Familie machen, zwischen seiner Familie und die außerhalb seiner Familie sind. Und für die in seiner Familie sind, fordert uns Gott heraus. Und er sagt uns, wir sollen sie lieben und bereit sein, unser Leben für Geschwister zu lassen. Wenn die Gemeinden so werden, wenn wir wirklich diesen Vers so verinnerlichen würden, dann würden wir wirklich anders leben in der Gemeinde. Und warum? Ich möchte nochmal unterstreichen mit Matthäus 25, 31, 46. Wir können es nicht lesen, aber das ist das Endgericht. Und da sagt er, wenn der Sohn Gottes kommen wird, dann wird er die Schafen und die Ziegen in zwei Gruppen irgendwie verteilen. Und dann wird er zu den Menschen sagen, ich war krank, ich war im Gefängnis, ich war in Not, und zu den Ziegen wird er sagen, und ihr habt mir nicht geholfen. Und dann die Ziegen werden sagen, ja, Herr, wann ist das passiert? Wann hast du sowas durchgemacht und wir haben es nicht gesehen? Und dann sagt Jesus, jede Zeit, wenn ihr den geringsten meinen Brüder gemacht habt, versteht ihr, wieder meinen Brüder, da habt ihr es mir gemacht. Und da wird er zu dem Schafen sagen, ich war krank, und ich war im Gefängnis, ich war in Not, ich war im Leid und so weiter und so fort. Und ihr kam und ihr half mir. Und da sagten die Schafe, ja, wann haben wir das gemacht? Wir können uns gar nicht erinnern. Und da sagte Jesus zu ihnen, jedes Mal, wenn ihr das den geringsten meinen Brüdern und Schwestern gemacht habt, habt ihr es mir gemacht. Versteht ihr? Hier unterstreicht Jesus die Wichtigkeit der Liebe zwischen den Geschwistern. Und das ist eigentlich das, was wirklich ich betonen möchte. Und weil wer sein Leben retten will, sagt er in einem anderen Teil, wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich und für seinen Brüder hingibt, der wird es gewinnen. Das ist eigentlich das wahre Leben, wir sind berufen, dieses Leben zu leben. Und in diesem Prozess werden wir immer ähnlicher, Jesus ähnlicher. Christus sagte dann weiter noch, nehmt mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wir müssen von ihm lernen, Demut. Wir müssen seinem Beispiel folgen. Wir wissen, dass Gott den Hochmutigen widersteht, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wir brauchen Gnade, oder? Ich brauche Gnade. Ich kann gar nicht ohne die Gnade Gottes leben. Gnade befähigt mich. Gnade hilft mir. Gnade ist so wichtig. Gnade ist nicht nur ein Begriff. Es ist wirklich was Reales. Gnade ist die Liebe Gottes, die unserem Bruder gesagt hat. Jesus hat sich selbst zu nichts gemacht. Und die Bibel sagt, er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie Menschen befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod und zum Tod am Kreuz. Er hat sich so sehr erniedrigt. Der Schöpfer dieses Universums, der einzig Geborene vom Vater, der Alleingeborene bis nach der Auferstehung, der alles erschaffen hat, der uns erschaffen hat, der hat sich so sehr erniedrigt. Und Gott hat ihn so sehr erniedrigt. Aber er hat das aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu uns gemacht. Und wir sind aufgefordert, wenn wir ihm nachfolgen, er sagte, wer mir folgen will, er muss sich selbst verleugnen, er muss wirklich sein Kreuz nehmen und mir jeden Tag folgen. Wenn wir wirklich wie er werden wollen, wenn wir wirklich wie Jesus werden wollen, und ich will das, und ich glaube, ihr wollt das auch, weil das ist das Größte, was Gott für uns Menschen hat. Wirklich so zu werden wie er, dann ist der einzige Weg. Er sagte, ihr könnt mir nicht anders folgen. Das Kreuz ist nicht populär heutzutage, versteht ihr? Heutzutage ist es populär zu predigen, Wohlstandsevangelium. Gott, es geht dir gut, wenn du Geld gibst, wenn du deinen Zehnten gibst, und Gott will dich reich machen, Gott will dich gesund machen, Gott will das. Nein, Gott will mich wie Jesus machen. Auch wenn manchmal meine Krankheit nicht heilt oder mir nicht so gut geht oder mein Job nicht so gut geht oder meine finanzielle Seite, durch alles will mich Gott wie Jesus machen. Und das haben das verpasst, diese Wohlstandsprediger. Und dann, wir müssen wirklich für ihn leben. Ihr kennt das, was würde Jesus tun? Ne? Was würde Jesus tun? Wir müssen uns fragen manchmal, was würde Jesus tun in dieser Situation? Aber nicht nur das, weil Jesus in uns lebt. Und wir können fragen, Jesus, was ist deine Wille? Wenn er in mir lebt, durch den Heiligen Geist, weil das hat er mir versprochen, dann kann ich ihn fragen, Jesus, wirke du durch mich. Lebe du durch mich. Weißt, wir können mit ihm kommunizieren. Wir brauchen nicht immer am Sonntag, dass jemand uns was sagt, sondern er ist gegenwärtig mit uns durch seinen Geist jeden Tag. Wir können mit ihm reden, wir können wirklich im Gespräch, im Gebet, nicht nur Monolog, sondern Dialog führen. Wo oft unsere Gebete sind einfach nur ein Monolog. Wir sagen da, wir haben unsere Listen und dann gehen wir. Ups, Gott wollte mir was sagen, aber ich war schon weg. Lass uns wirklich ein Gebet Gott suchen, sein Angesicht suchen und einfach von ihm hören, einfach uns Zeit nehmen, auch zu hören, was er uns sagen will. Weil er möchte mit uns sprechen, wir sind seine Kinder. Ich möchte Gemeinschaft haben mit meinen Kindern. Oft wollen sie es nicht so, aber ich will mehr als sie. Und so ist auch mit Gott. So ist auch mit Gott, er will mehr als wir es wollen. Aber wir haben keine Zeit, wir sind beschäftigt. Ja? Vielleicht andere Art von Beschäftigung, aber wir sind oft beschäftigt. Wir sind nicht available. Und diese Theologie des Kreuzes ist sehr wichtig. Heutzutage wird, wie gesagt, in der Wohlstandsevangelium, die großen Gemeinden, ja auch hier in Deutschland, aber in den Staaten predigen diese Wohlstandsevangelium, diese Theologie der Herrlichkeit. Gott will uns hier irgendwie, dass wir es weiß was ich, wie groß wir werden. Nein, Gott will uns erniedrigen, er will uns zum Nichts machen, dass er uns füllen kann mit sich selber, mit Jesus. Er will mich nicht ich soll jemand werden. Nein, Jesus soll in mir wachsen. Jesus soll mehr und mehr Gestalt in mir nehmen, dass wenn ich ihm, wenn ich jemanden treffe, dass die Menschen Jesus sehen. Er sagte, Philippus sagte zum Jesus, Jesus, zeig uns den Vater und das wird uns genug sein. Und dann sagte Jesus ganz traurig zu Philippus, Philippus, ich bin so lange mit dir und du kennst mich immer noch nicht. Das heißt, ich, wenn du mich gesehen hast, sagte Jesus, du hast den Vater gesehen. Ich bin im Vater, der Vater ist in mir. Habt ihr mich gesehen? Dann hast du wirklich den Vater gesehen. Und so wird das Evangelium gepredigt, mit diesem Licht, wie der Schwester gesagt hat, hast du mich gesehen, Freund, Nachbar? Dann hast du Jesus gesehen. Dann hast du wirklich Jesus gesehen. Und das, aber das kann nur passieren, wenn ich Jesus ähnlicher werde. Halleluja. Und dann, Jesus Christus hat die Macht der Sünde überwunden. Wir müssen das auch tun. Jesus Christus, das ist ein Bild von Gethsemane. Aber das ist nicht nur das einzige Mal, wo er die Sünde und die Versuchung überwunden hat. Jesus wurde in allem versucht. Hebräer 4, 15 und auch andere Stellen im Neuen Testament sagen uns, dass er versucht wurde wie wir, aber ohne Sünde. Er wurde ohne Sünde gefunden. Er hatte dieselbe Natur. Er wäre nicht versucht vom Teufel, wenn der Teufel wüsste, er wird nicht sündigen können. Viele sagen, die haben so diese Theorie, so falsche Theorie, dass Jesus nicht sündigen konnte. Der Teufel hätte keine Zeit an ihm verloren. Er hätte gewusst, er kann nicht sündigen. Aber er hatte dieselbe Natur. Weißt, nur so konnte er mir sagen, flieg mir nach, Viorel. Sonst würde ich sagen, du erzählst mir, ich soll nicht sündigen. Du erzählst mir, ich soll so ein Leben führen. Aber du weißt doch gar nicht, wie das ist. Er wusste das. Nur so konnte er mir sagen, hey, folg mir nach. Das heißt, er wusste, er wurde in allem versucht wie wir. Das heißt, Versuchung ist nicht Sünde an sich. Aber das heißt, es ist das Potenzial da, zu sündigen. Und die Bibel sagt uns in Hebräer 12, 4, sagt, ihr habt euch nicht widerstanden bis zum Blut. Aber Jesus hat widerstanden bis zum Blut. Und wir wissen, im Garten Gethsemane, sein Schweiß hat sich in Blut verwandelt. Weil da war ein Kampf. Gott, wenn das vielleicht eine andere Möglichkeit gibt für mich, ich nehme diesen Kelch von mir, wusste, Golgotha für ihn heißen wird. Viele denken, es war nur diesen physischen Tod. Nein, es war viel mehr. Es war das ganze Wut Gottes, das ganze Sünde auf ihm gemacht. Andere, viele haben gesagt, ja, die Martyrer im Kolosseum sind einfach singen gegangen. Und Jesus in Gethsemane macht es so ein Theater. Ja, weil die Martyrer haben nie durchgemacht, was Jesus durchgemacht hat. Am Golgotha, Golgotha ist nicht nur ein Tod, ein physischer Tod. Und nicht nur diese Qualen des Kreuzes, das waren alle ganz schlimm, aber das waren auch so zwei, links neben und rechts daneben ihm. Die haben auch sowas durchgemacht. Es war viel mehr. Den Tod Christi, es war viel mehr. Das ganze Wrath of God, the Wrath. Nee, die Rache Gottes, das Rad. Das Zorn Gottes, denke ich. Das Zorn Gottes wurde auf ihm gesetzt. Die ganze Sünde wurde auf ihm. Er hat alles getragen am Kreuz. Deswegen war sein Tod so schwer. Und er hat wirklich, und auch so, um ein perfekter Opfer und einen perfekten hohen Priester nach dem Orden von Melchisedek zu sein, er musste ohne Sünde sein. Nicht mal in Gedanken, nicht mal im Herzen irgendwelche Sünde. Das ist ein Kampf. Habt ihr mal versucht, einen Tag nicht zu sündigen? Habt ihr mal versucht, wirklich in euren Gedanken, in eurem Herzen nicht zu sündigen? Versucht mal. Es ist schwer. Aber er hat das wirklich 33,5 Jahre, das geschafft. Er hat das geschafft. Mit Hilfe des Geistes natürlich, mit dem Heiligen Geist. Er hat das geschafft. Deswegen hat er auch Mitleid mit unseren Schwachheiten. Er hat Mitleid mit meiner Schwachheit und deiner Schwachheit. Und wenn wir sündigen, die Bibel sagt uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, Gott ist gerecht. Und er vergibt unsere Sünden, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir können zu Gott gehen, wenn wir sündigen. Wir haben den Blut, er hatte kein Blut. Er konnte nicht zu jemandem gehen, dass irgendwie Blut für seine Sünden vergossen werden. Und deswegen er hat sich auch verteidigt mit dem Wort. Das ist auch etwas, was ich euch auf dem Herz legen will, als er in der Wüste war. Er hat sich mit dem Wort verteidigt. Er kannte den Wort. Warum ist das Wort wichtig? Weil wir in der Sünde, in der Versuchung, wie wir das Wort nicht kennen, da kann uns der Heilige Geist nicht in alle Wahrheit leiten. Da kann uns nicht das Wort geben, nimm die Waffe, nimm den Schwert und verteidige dich. Warum? Weil ich kenne das Wort nicht. Jesus kannte es auswendig. Er konnte sagen, hinter mir ist Satan, denn es steht geschrieben. Wir müssen auch das Wort kennen, Geschwister. Das Wort ist eine Waffe, eine geistliche Waffe, die uns hilft, uns in diesem Kampf gegen die Sünde. Es ist eine Nahrung, eine geistliche Nahrung. Viele Christen sind so unterernährt. So unterernährt, weil sie sich nicht ernähren mit diesem Wort. Weil das Wort ist für sie einfach nur am Sonntag, wenn er gepredigt ist oder so. Nein, das muss Teil meines Lebens sein. Ich studiere das Wort nicht, weil ich predige oder so. Das ist für mich wichtig, weil ohne das Wort habe ich kein Leben in mir selber. Das Wort gibt mir Nahrung, geistliche Nahrung. Und das Wort ist wie, es ist wie eine Landkarte. Wir leben in einem Kriegswelt. Ich frage oft die Menschen, was war der größte Krieg aller Zeiten? Oh, der Zweite Weltkrieg. Ich sage, nein. Das größte Krieg aller Zeiten ist das geistliche Krieg, in dem wir uns befinden. Die geht seit tausenden von Jahren und der Satan und seine Mächte und Gott und seine Mächte kämpfen. Und wir sind hier in einem Mittelfeld und der Teufel möchte uns zerstören. Der Feind ist gekommen, uns zu zerstören, uns zu töten und uns zu stehlen. Aber ich bin gekommen, dass mein Schafe Leben haben, und zwar Leben in Überfluss. Dieses Leben möchte uns Gott geben und wir sind in einem miniertes Feld. Und wenn wir das Wort nicht haben, wir wissen nicht, wo die Minen sind, wir wissen nicht, wo die nächste Armee steht und gegen uns kämpft. Wir müssen uns rüsten mit dem Wort und mit den Waffen des Geistes, die wir in Epheser 6 finden. Versteht ihr, Geschwister? Wir müssen das, wir brauchen das Wort, dass Gott offenbart uns Gott und gibt Erkenntnis über das neue Bund. Wie gesagt, ich habe letztes Mal über das neue Bund gepredigt und das ist wirklich die Hauptziele im neuen Bund. Ist das so, dass wir wie Jesus Christus werden? Und wir sind, wie gesagt, aufgefordert, die Sünde zu überwinden. Das sagt uns die Bibel in Römer 6, 18, 1. Johannes 5, 18. Wir leben in Deutschland. Luther hat Deutschland geprägt. Wisst ihr, was er geprägt hat? Simulus justus et peccator. Das ist lateinisch. Und das heißt, immer ein Sünder, immer gerechtfertigt. Das war seine Theologie, Teil seiner Theologie. Also ich will ihn nicht kritisieren, im Allem, er hat auch gute Sachen gemacht. Ich habe von ihm gelernt, so ist es nicht. Aber das hat es ein bisschen missverstanden. Immer ein Sünder, immer gerechtfertigt. Was? Und vielleicht hat das vielleicht auch nicht so gemeint, aber das hat wirklich den Menschen diese Freiheit gegeben. Oh, Sündigen, ich bin immer noch ein Sünder. Oh, ich bin gerechtfertigt durch Christus, weil ich diese, Luther sprach von Jesus, war wie ein Mantel für ihn, der er eingezogen hat und ihm diese Gerechtigkeit, den Mantel der Gerechtigkeit gegeben hat. Und er ist zwar unter diesem Mantel ein Sünder, aber ich finde was anderes in der Bibel. Paulus sagte, ihr wurdet gerufen, Heilige zu werden. Die Heilige von Korinth, die Heilige von anderen Gemeinden, wo er schreibt. Und ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe den Heil anders. Und zwar, es gibt die Heil halt drei verschiedene Zeitformen. Die Vergangenheitform. Jesus hat uns befreit von der Verdammnis, Strafe der Sünde. Das ist die Vergangenheitform. Wenn du wirklich dich bekehrt hast, wenn du von neu geboren wurdest, dann hat Jesus deine Sünden bezahlt, du wurdest von dieser Verdammnis, von der Strafe befreit und du bist jetzt ein freier Mensch. Du hast keine Sünde mehr, du bist frei. Nur Jesus kann die Menschen frei machen, wirklich frei. Und dann, das ist die Vergangenheitform. Aber viele Menschen leben noch in der Vergangenheitform. Wenn man diese Mentalität hat, immer ein Sünder, immer gerechtfertigt, ich sündige, ich gehe zum Kreuz, ich sündige, ich gehe zum Blut, ich sündige, ich lebe einfach so, ich bin ein Mensch, ich bin nur ein Mensch, ich bin, was wollt ihr von mir? Ihr seid nicht nur, wenn ihr mit Christus geboren und mit ihm in Einheit lebt, ihr seid nicht nur Menschen, ihr seid eine neue Schöpfung. Ist jemand in Christus, sagt Paulus in 2. Korinther 5, 17, ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Wir können uns nicht mehr entschuldigen, ich bin nur ein Mensch. Und dann gibt es die Gegenwartform. Und in dieser Gegenwartform will Jesus, dass wir leben. Das ist die Gegenwartform, die uns hilft, wie Jesus zu werden. Und das ist die, Jesus will uns frei machen von der Macht der Sünde, Geschwister und Freunde. Jesus will mich nicht nur von meiner Schuld, er hat das bezahlt, er hat das am Kreuz bezahlt. Er hat wirklich meine Schuld am Kreuz genommen mit sich, aber er will mich von der Macht der Sünde frei machen. Dass die Sünde keine Macht mehr über mich hat, dass mit dem Jahr, den ich gehe, ich wachse und wachse und wachse und wie Jesus ähnlich werden, die Sünden, die mir früher befallen haben, jetzt keine Macht mehr über mein Leben haben. Das will Jesus, das will von dir und von mir. Das ist das Prozess. Wir leben so eine Mittelmäßigkeit, aber das wurde nicht für uns gedacht. Für uns wurde gedacht, dass wir wie Jesus werden. Dass wir nicht wieder so, oh, das Leben als Christ ist so schwer und oh, ich zu viel. Ja, wir leben in Sünde, aber das heißt nicht, dass ich immer noch dasselbe sein muss, was ich letztes Jahr war. Ich muss wachsen. Das heißt nicht, wir werden nie irgendwie den Stand erreichen, wo wir keine Sünde mehr haben werden. Aber Heiligung heißt sich immer absondern. Das heißt, das Wort kommt aus dem Hebräischen von Kadosh und das heißt sich absondern. Und das Wurzel dieses Wortes heißt sich abschneiden. Wir müssen mich abschneiden, wirklich von dieser Sünde abtrennen immer. Und nur so kann ich wirklich in diesem Gegenwartzeit leben mit Jesus. Und dann die Zukunft, der Heil hat noch die Zukunftsform. Und die Zukunftsform ist, Jesus will mich befreien von der Gegenwart der Sünde. Und er wird mich befreien von der Gegenwart der Sünde. Die Bibel sagt, in dem Himmel wird keine Sünde mehr sein. In der neuen Welt, in das Universum wird keine Sünde mehr sein. Und so müssen wir wirklich diese Heilgeschichte sehen. Die Gegenwartform, ich wurde befreit von der Bestrafung. Die Vergangenheit, die Gegenwart von der Macht der Sünde will mich Gott befreien. Und in der Zukunft wird mich Gott von der Gegenwart der Sünde, also von der Präsenz der Sünde, wird nicht mehr mein Leben sein. Und ich sage oft, was ist die Wurzel der Sünde? Also oft sage ich, dass es Götzendienst. Ich versuche immer so, sag mir deine Sünde und ich sag dir dein Götzen. Sag mir deine Sünde und ich sag dir dein Götzen. Es ist oft die Götzen, die wir in unserem Herzen haben. Wir müssen wirklich diese Altäre zerstören. Sei es ich als Götzen. Sei Menschen können Götzen sein. Sexualität kann ein Götzen sein. Geld kann ein Götzen sein. Technologie kann ein Götzen sein. Alles, also Karriere, so vieles können Götzen werden. Wir müssen wirklich diese Götzen identifizieren, weil oft wollen wir mit der Sünde irgendwie, Sünde ist eine Konsequenz, und oft wollen wir die Konsequenzen loswerden, aber wenn der Wurzel da bleibt, wenn wir wirklich nicht die Wurzel rausnehmen, dann kommt immer wieder die Sünde, dann kommt immer wieder die Sünde raus. Wir müssen wirklich bieten und beten, Heiliger Geist, zeig mir wirklich die Wurzel der Sünde in meinem Leben. Und dann eine praktische Hilfe könnte ich sagen, die Böse durch das Gute überwinden. Zum Beispiel sagt uns die Bibel, wir sollen unsere Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit geben. Das heißt, meine Augen dürfen nicht sich alles angucken. Meine Ohren dürfen nicht alles zuhören. Meine Hände dürfen nicht alles tun. Meine Füße dürfen nicht überall hingehen. Versteht ihr? Ich kann nicht alles tun. Ich wurde mit einem Preis gekauft. Ich gehöre nicht mehr mir. Ich gehöre Christus. Und wir haben gesagt, das Leben, was ich jetzt lebe, lebe ich für ihn, für seine Herrlichkeit. Warum? Weil es das Beste ist. Weil das macht mich frei, weil das entfaltet mich wirklich zu das, was ich sein sollte eigentlich. Für was mich Gott wirklich geschaffen hat und geboren hat. Halleluja. Okay, dann, das gibt auch eine andere praktische Hilfe. Wenn dich dein Auge zur Sünde verführt oder deine Hand, haue es ab oder hol es raus, dein Auge. Reiß es raus. Es gibt manchmal gute Sachen in unserem Leben. Wie die Augen und die Hand. Und die können uns zur Sünde verführen. Wenn das der Fall ist, dann müssen wir uns davon trennen. Wirklich, Jesus sagt, es ist besser, dass du ohne eine Hand und ohne eine Augen in dem Himmel gehst, dass du mit Hand und Auge in die Hölle gehst. Die Sünde, versteht ihr, viele Menschen verstehen nicht, wie schlimm die Sünde ist. Die Sünde ist ja wie Lepra. Ist ja, das bringt uns um geistlich. Das bringt uns um. Und wenn wir es lassen, unser Leben, wenn wir uns in dieser Sünde, oh, ist schön und so, ja, das ist nicht so schlimm, wir finden immer Ausreden, das kann uns umbringen. Deswegen sollen wir es tun, dann in Wachsamkeit leben. Die Bibel sagt uns, der Teufel kreist wie ein Löwe um uns herum. Und wisst ihr, ein Löwe, der verschwendet keine Energie, der geht ganz nah an dem Opfer. Genau, danke. Und dann, wenn er sicher ist, dann packt er sie zu. Wir müssen wachsam sein im Gebet und im Fasten. Im Gebet und im Fasten. Oft, manche Sünden können wir nicht einfach so loswerden. Wir müssen beten und fasten. Wir müssen vielleicht Seelsorge mit dem Pastor oder auch andere Geschwister, die wirklich ein bisschen näher an Jesus sind oder mehr wie Jesus sind, die uns helfen können in diesem Kampf. Und dann, Christus hat Jünger gemacht. Wir sind berufen, auch Jünger zu machen. Christus hat Jünger gemacht. Das größte Missionbefehl, ne, war, geht hin in aller Welt und macht die Menschen zum Jünger. Was heißt Jünger? Ein Jünger heißt einer, der wie Christus ist. C.S. Lewis sagte, kleine Christen. Versteht ihr? Die Christen, die in Antiochia wurden als erstmal die Menschen, die Jünger Jesus, sie wurden als Christen erstmal genannt. Warum? Weil sie waren, die haben Jesus gefolgt, sie haben so wie Jesus gelebt. Das Charakter von dem war wie Jesus und deswegen hat man sie als Christen genannt. Christ sein ist ein großer Name. Es ist einfach nicht so, oh, ich bin Christ und so. Oder wenn wir uns Bruder nennen, es ist auch ein großer Titel, das größte Titel. Ich Master oder keine Ahnung, was ist das? Doktor, das ist kein Titel. Bruder, weil damit erinnern wir uns, ich bin der Bruder von Jesus. Jesus hat Jünger gemacht. Wir müssen auch selber Jünger machen und das alte Bund war wichtig. Es war wichtig, weil da waren die Menschen gesegnet mit vielen Kindern. Abraham und so weiter, es war wichtig für das alte Bund biologische Kinder. Für das neue Bund geistliche Kinder. Das neue Bund hat sich geändert. Das war so eine Zeit, Menschen, die gepredigt haben, du musst mehr Kinder haben und so weiter. Nein, das war ein alten Bund. Die leben noch unter dem alten Bund. In das neue Bund, geistliche Kinder sind wichtig. Wir sollten alle Jünger machen. Nicht nur der Pastor muss Jünger machen. Jeder in der Gemeinde muss einfach, weil ich will wie Jesus werden und will wie Paulus sagen, folge mir nach. Das ist nicht nur die Aufgabe des Pastors. Das ist die Aufgabe der Jünger Jesus. Und jeder, der ein Jünger Jesus ist, hat diese Aufgabe. Jesus hat 33,5 Jahre gelebt. Und das möchte ich auch noch betonen. Wie viele Jahre hat er Dienst getan? 3,5 genau. Mit 30 hat er seinen Dienst angefangen. Aber als er getauft wurde, da hat man eine Stimme vom Himmel gehört. Und was sagte der Vater über Jesus? Das ist mein geliebter Sohn, in dem ich all mein Wohlgefallen in ihm finde. Das heißt, 30 Jahre hat er gelebt und was hat er gehabt? Frucht. Er hat keinen Dienst getan, er hat keinen Junge gemacht, er hat nicht die Welt gerettet und so weiter. Und Gott hat schon Wohlgefallen an ihm gefunden. Das heißt, wenn wir so ein bisschen teilen, 90% seines Lebens hier auf der Erde war nur Frucht bringen. Also Liebe, so diese, einfach, er hat nichts, keinen Dienst getan. Nur 10%, ein bisschen mehr über 10% waren sein Dienst. Das zeigt ein bisschen so, wie wichtig für Gott unser Leben ist. Nicht was unsere Leistung, was wir tun. Dass wir 90% wie Jesus werden und dann unser Dienst wird wie Jesus sein Dienst sein. Wir werden Menschen helfen, wie Jesus denen geholfen hat. Egal, vielleicht bist du nicht berufen zu predigen, aber in andere Sachen, in andere Dienste, wo dich Gott beruft, wo er seinen Ruf über dein Leben legt, dann wirst du wirklich wie Jesus sein. Okay, ich möchte noch zum Schluss kommen und euch eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte handelt sich um einen Mann, der heißt Bill Hall. Er hat in den USA stattgefunden, die Geschichte, im Jahre 2000. Bill Hall war 46, hat ein ganz schlechtes Leben geführt. Er war Geschäftsmann, er hat wirklich sich schlecht ernährt, keinen Sport getrieben. Und dann hat er mit 46 einen Herzinfarkt gehabt. Er hat ein so schlimmes Herzinfarkt, dass sein Herz versagt hat und er bekam ein künstliches Herz. Das war 12. September 1999. Und dann 195 Tage hat er dieses künstliche Herz. Und er hat gewartet, dass jemand wirklich eine Spende sich findet und dass er ein Herz bekommt. Auf die andere Seite des Ozeans war ein Mann namens Michael Brady. Michael Brady war ein Stuntman, der hat ein total cooles Leben geführt, richtig fit, richtig gut drauf. Er hat in Filmen gespielt, viele Schauspieler gedoubelt und er konnte wirklich Stunts machen. Er konnte mit dem Fallschirm auf einen rollenden Zug springen. Und er war dabei im Jahre 2000, 22. Februar 2000, von einem Flugzeug mit dem Fallschirm auf einen rollenden Zug zu springen für einen Film. Und er ist irgendwie hoch auf diesem Zug und er wollte irgendwie die ganze Sicherheit prüfen. Dann ist er gerutscht, mit dem Kopf hingeschlagen und er ist gehirntot. Sein Herz wurde genommen, weil er war ein Organspender, und sein Herz wurde implantiert in das Leben von Bill Hall. Der 33-Jährige, das ist ein bisschen die Alte von Jesus. Und Bill Hall hat ein neues Herz bekommen. Aber er hat ein neues Herz bekommen und sein Leben hat sich verändert. Er hat diese Chance gesehen und er hat dann wirklich gesagt, ich möchte wirklich wissen, wer diese Person ist. Und er hat sich interessiert, wer diese Person ist. Er hatte total schlechtes Leben geführt. Und dann hat dieser Bill Hall, weil sein Leben total umgekrempelt. Er hat angefangen, Sport zu treiben. Er hat Goldmedaille, Silbermedaille im Triathlon. Er hat sein Leben total, seine Essengewohnheiten, sein Charakter total verändert. Und er sagte selber in einem Interview, dass er wirklich, er hat viele Eigenschaften von dieser Person, die sein Herz hatte, von Michael Brady. Ohne zu wissen, obwohl er ein neues Herz hatte, hat auf einmal selbe Musik gehört, Salat gegessen und solche Sachen. Versteht ihr? Er sagte, er kann sich nicht erklären. Und er hat auch selber eine Organisation gegründet, die Organspende. Und er sagt, er hat viele solche Berichten von diesen Menschen, die wirklich ein Organ bekommen haben, dass sie die Eigenschaften von dieser Person bekommen haben. Und das ist nur in der physischen Welt. Versteht ihr? Umso mehr soll das in der geistlichen Welt passieren. Weil wir nicht nur diese Person, Michael Bradys Tod, ist nur das Herz ist in ihm. Aber wir haben ja diese Verbindung mit Jesus durch den Heiligen Geist. Und das möchte mit dieser Geschichte schließen. Und diese Geschichte heißt es so, dass die Familie, der Bill Wall, wollte die Familie treffen und die Familie wollte Bill Hall treffen von Michael Brady. Und anscheinend sind alle gekommen, sie haben sich irgendwo in einem Hotel getroffen, in einem Restaurant, und sind alle gekommen. Und es wird erzählt, dass zum Schluss der Vater oder der älteste Bruder, aber manche sagen der Vater, manche der älteste Bruder, ist auch nicht so wichtig, kommt und er hat so ein Stethoskop gehabt, der hat sich und der ging so, der kam raus aus dem Auto, der ging zu Bill, der gibt ihm die Hand und er sagt, ich möchte wirklich dein Herz, kann ich das Herz meines Sohnes hören? Er sagte, ich möchte wirklich noch einmal das Herz meines Sohnes hören. Ich gab ihm Leben, ich hab ihm geholfen, ich habe ihn trainiert, er war wirklich wie mein bester Freund. Ich möchte nochmal das Herz meines Sohnes zu hören. Die Frage ist heute, und das ist meine Frage für uns, haben wir ein neues Herz bekommen? Und wenn ja, haben wir diese Chance richtig ausgenutzt? Bill Hall hat es ausgenutzt. Und das war einfach nur hier in dieser physischen Welt. Aber wir sind für die Ewigkeit gedacht. Er lebt vielleicht mit seinem Herz, man sagt, 30 Jahre hat er Garantie. Aber das Herz, das Jesus uns gegeben hat, hat ewiges Garantie. Ein neues Herz, sagte die Bibel. Und das möchte ich nochmal euch ein paar Verse geben. Also das ist jetzt er starb auch mit 33, so wie dieser Michael Brady. Aber er starb, damit wir ein neues Herz bekommen. Und dass wir ein neues Leben haben. Und zwar, er sagt in Hesekiel, und ich will euer neues Herz geben und ein neues Geist in euren Inneres legen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und er sagte dann in Johannes 1,12, alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren oder gezeugt sind. Und dann 2. Korinther habe ich gesagt, ist jemand in Christus, da ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sehr ist alles neu geworden. Galatas, und das ist das, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für sich selbst hingegeben hat. Jesus hat es freiwillig gemacht. Freiwillig hat er dir dein Herz gegeben, mir sein Herz gegeben. Und das hat einen Wert, Ewigkeitswert. Was hier passiert auf dieser Welt, darum, um was es geht, alles, das ultimative Ziel, das höchste Ziel ist, dass wir wie Jesus werden. Ist egal, wie alt oder wie jung du bist. Das ist das höchste Ziel deines Lebens. Das ist das höchste Ziel meines Lebens. Und ich würde gerne, dass wir aufstehen und ich will dich fragen, wenn der Vater mit dem himmlischen Stethoskop dein Herz abhören würde. Würde jetzt in deinem Herz oder in deinem Chest, in deinem Brust, die Herz seines Sohnes hören? Schlägt dein Herz? Hast du diese neue Natur? Und wenn ja, ich möchte dich herausfordern, in Jesus zu bleiben, in Jesus zu wachsen. Ich möchte dich herausfordern, Jesus, ich möchte dir immer ähnlicher werden. Ich möchte wirklich diesen Ziel immer und immer verfolgen, mein ganzes Leben. Ich möchte wirklich mehr wachsen dieses Jahr. Ich möchte, das soll alles bestimmen in meinem Leben. Ich möchte wie Jesus werden. Und ich bitte euch, lasst eure Häupter schließen wir die Augen. Und ich möchte beten. Ich möchte einfach beten am Anfang. Und wenn du wirklich ein Gebet sprechen willst, danach, ich fordere dich heraus, bete und sprich zu Gott. Wir sind eine Gemeinde, wir sind Geschwister hier. Auch wenn Freunde hier sind, es macht nichts. Wir können frei sein und mit Gott reden darüber. Vater, ich danke dir, dass du durch Jesus uns so sehr geliebt hast. Dass du Jesus für uns gab. Er gab uns ein neues Herz, einen neuen Geist. Wir sind wirklich gerettet worden und wir sollen Jesus ähnlicher werden. Wir sind in diesem Prozess. Und ich bitte dich, wenn Menschen hier sind, die wirklich noch nicht in diesen Prozess hineingekommen sind, hilf denen wirklich, sich für dich zu entscheiden. Das ist die beste Entscheidung ihres Lebens. Es gibt keine besseres als das. Und dann dieses höchste Ziel, das ultimative Ziel zu folgen. Ich bitte dich, Vater, wirke tun das Leben jeden Einzelnen von uns hier. Hilf uns wirklich, in unserem Leben wirklich immer Jesus näher zu sein und in dieser Einheit zu leben und ihm ähnlicher zu werden, mehr und mehr. Mehr von Jesus in uns, dass er mehr Gestalt annimmt, dass die Menschen dann draußen sehen können, dass wir wie Jesus sind, dass wir, wenn wir uns gesehen haben, die haben Jesus gesehen, die haben dich gesehen, Vater. Ich bitte dich, wirke tun diese Gemeinde und lass diese Gemeinde wachsen. Und es geht nicht so viel um Nomen zu wachsen, aber dass sie zu deinen Jungen werden, dass sie mehr und mehr wie Jesus werden, Vater. Das wünsche ich mir. Und dann werden auch andere Menschen angesteckt sein von dieser Gemeinde, Vater. Ich bitte dich im Namen Jesus, wirke tun. Und ich danke dir, dass du zu uns sprichst und dass du wirklich diesen Plan dir für uns ausgedacht hast. Und du hast wirklich große Pläne für uns und willst wirklich dann, dass du mit uns dieses Universum regierst. Und ich danke dir, Vater. Gelobt seist du in Ewigkeit. Halleluja.